Vater, ich danke dir für den Markus jetzt, dass er sich hier zur Verfügung stellt. Beten, dass du ihm Freude gibst, Stärke, dass du ihn auch inspirierst jetzt, während er redet. Ja, und dass er dich sieht und dein Wort sieht, das Wahrhaftige sieht, was in der Bibel und in deiner Nähe drin steckt. Amen.
Amen. Dankeschön. Herzliche Segensgrüße mit aus unserer Gemeinde. Das ist ja nochmal was Größeres und was Schöneres als nur irgendwelche Wünsche, wenn man sich auch Segensgrüße und Segenswünsche mitgeben kann. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Ja, das Thema der Predigt heute lautet Jesu Gebrauchsanweisung gegen Überforderung. Jesu Gebrauchsanweisung gegen Überforderung. Jetzt ist es ja so, wir Menschen gehen mit Gebrauchsanweisungen ja ganz unterschiedlich um. Also da gibt es die einen, die ziehen sich extra Einweg-Gummihandschuhe an, holen als erstes dann die Gebrauchsanweisungen aus der Verpackung, nehmen sie vorsichtig so zwischen Daumen und Zeigefinger, als wäre sie hochgiftig, tragen sie schnell in den Garten hinaus und verbrennen sie dort. Weil Gebrauchsanweisungen sind grundsätzlich böse. Ich brauche keine Gebrauchsanweisung, ich kann das auch so, ich kriege das so hin. Mir sagt niemand irgendwie was, wie ich was zu machen habe. Und dann wird, sagen wir mal, der IKEA-Schrank einfach freischnauze aufgebaut. Und dann gibt es diejenigen, die ziehen sich ebenfalls Handschuhe an, aber aus feinstem, edelstem Leder. Und die nehmen genauso zuerst die Gebrauchsanweisung zur Hand, aber voller Ehrfurcht und Andacht. Und dann wird die Gebrauchsanleitung nicht nur stundenlang ganz aufmerksam studiert, sondern auswendig gelernt. Und zwar mit Punkt und Komma. Auswendig jedes Wort, wo da was steht und auf welcher Seite und mit Seitenzahlen, Punkt und Komma. Und danach wird die Gebrauchsanweisung mit einem goldenen Rahmen an die Wand gehängt. Und der IKEA-Schrank, tja, der bleibt unberührt in der Verpackung, viel zu kompliziert, den aufzubauen. Nun, ihr Lieben, wir wissen alle, das Leben ist kein Ponyhof, aber das Leben ist eben genauso wenig auch eine IKEA-Schrankmontage. Wir können das Leben nur mit Gebrauchsanweisungen aufbauen. Wir können das Leben nur mit Gebrauchsanweisungen aufbauen, wenn es gelingen soll. Und es soll doch gelingen. Unser Leben soll doch gelingen. Gottes Wort, die Bibel, ist Gottes gute und wichtige Gebrauchsanweisung für unser Leben, damit unser Leben gelingt. Und es ist so gut und es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Dass wir es studieren, dass wir es am besten sogar auswendig lernen, aber dann nicht an die Wand hängen, sondern umsetzen, anwenden im Alltag. Denn dazu ist Gottes Gebrauchsanweisung, Gottes gutes Wort da. Heute Morgen soll es um eine sehr bekannte Bibelstelle gehen, sie klang schon an, in der Jesus uns eine Gebrauchsanweisung gegen Überforderung gibt. Eine Gebrauchsanweisung gegen Überforderung. Ihr Lieben, es ist ein Trend unserer Zeit und auch unserer Gesellschaft, der auch vor Gemeinde nicht Halt macht, dass Menschen sich schnell und häufig überfordert fühlen. Und das nicht erst seit Corona. Aber leichter gemacht hat es Corona mit Sicherheit auch nicht. Menschen fühlen sich überfordert. Einfach vom, in Anführungsstrichen, ganz normalen Leben überfordert. Und viele Wartezimmer der Therapeuten und Psychologen sind voll, genau deswegen, brechend voll. Es ist traurige Realität, dass viele Menschen ausbrennen, Erschöpfungsdepressionen haben, dass viele Menschen sich ständig und häufig kraftlos fühlen, leer, ausgepowert. Von allem einfach überfordert, vom ganz normalen Leben. Wobei Vom ganz normalen Leben, ja, kann man sich ja fragen, gibt es das ganz normale Leben überhaupt noch? Das ganz normale Leben, was ist das überhaupt? Heutzutage ist doch vieles schon überdreht. Noch ist gar nicht abzusehen, was jetzt durch Corona auch noch zusätzlich auf unser ganz normales Leben kommt. Aber schon vor Corona war ja vieles nicht mehr wirklich normal. In der Arbeitswelt zum Beispiel, die ja doch die meisten von uns die meiste Zeit beschäftigt und in Beschlag nimmt. Heute machen 3 Leute den Job, den früher meinetwegen 5 oder 6 gemacht haben. Und überall wird gespart, permanente Unterbesetzung, gereiztes Arbeitsklima. Und dann werden Leute noch krank, häufig eben weil diese Überforderung so stark ist. Und die paar wenigen, die zurückbleiben, die müssen dann doppelt und dreifach arbeiten. Zusätzlich muss alles immer genauestens dokumentiert werden. Und dafür gibt der Arbeitgeber aber nicht wirklich Zeit. Das muss irgendwie so nebenher gehen. Unser Leben ist auch überhaupt viel komplizierter geworden, als das früher noch war. So viele Kleinigkeiten in unserem Alltag, die den Alltag voll und schwierig und kompliziert machen. Angefangen von, lacht bitte nicht, der Mülltrennung. Während man früher einfach alles in eine Tonne gekloppt hat, muss man sich heute bei jedem Teil überlegen, wo gehört das um Gottes Willen jetzt hin? Weiter über den besten und günstigsten Handyvertrag, den ich mir suche. Oder jetzt gerade ganz wichtig, das beste Urlaubsschnäppchen, das ich irgendwo in der weltweiten Internetwelt finden muss. Auch das Leben in Beziehungen ist viel komplexer und schwieriger geworden. Stichwort Patchwork-Familie. Aber auch Stichwort Selbstbestimmung und Freiheit des Einzelnen. Früher war die Ansage relativ klar. Ich will nicht sagen, dass das gut war. Von oben herab, so vom Patriarchen vielleicht, der Familie, der hat gesagt, wo es lang geht. Heute muss alles, jeder Einzelne hat seine Meinung, hat seine Interessen und das muss unter einen Hut gebracht werden. Hey, das ist ganz schön kompliziert. Viele Menschen sind einfach überfordert von dem, was wir heutzutage das ganz normale Leben nennen. Das ganz normale Leben. Überfordert vom ganz normalen Alltag. Tja, und dann sind da ja auch noch wir armen Frommen. Also, wir werden ja doppelt unter Druck gesetzt. Wir sollen jetzt bei all dieser Überforderung des Alltags in eben diesen Alltag auch noch regelmäßig die Bibel lesen, beten, in der Gemeinde mitarbeiten, Kranke besuchen und den Zehnten geben. Und. Es ist also kein Wunder, wenn dieser gesellschaftliche Trend vor der Gemeinde keinen Halt macht, wenn vielleicht der Druck in der Gemeinde sogar besonders groß ist. Da kommt ja nochmal ein großer Stressfaktor dazu, dass ich mein geistliches Leben ja jetzt auch noch irgendwie planen und umsetzen und leben muss. Aber im Grunde genommen ist damit unsere Zeit heute nicht anders als die Zeit damals, in der Jesus gelebt hat. Auch damals lag auf der Bewältigung des ganz normalen Alltages ein enormer Druck. Man lebte von der Hand in den Mund und die Hand musste erst mal gefüllt sein. Und ungleich mehr als bei uns heute gab es auch einen starken religiösen Druck, den die religiöse Oberschicht und da vor allem die Pharisäer verbreitet haben. In diese Zeit hinein sagt Jesus Christus selbst wunderbare Worte. Er sagt sie zu Menschen, die sich überfordert fühlen vom ganz normalen Leben, vom ganz normalen Alltag. Und er sagt sie vor allem auch zu Menschen, die sich überfordert fühlen von diesem damaligen religiösen System, was ihnen ihre geistliche Leiter damals auferlegt haben. Aber gerade weil unsere Zeit in gewisser Weise dieser damaligen Zeit so gleicht, gilt es auch uns, was Jesus damals gesagt hat, noch genauso. Ja, das ist tatsächlich eine Gebrauchsanweisung gegen Überforderung. Ich meine Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Und weil es vielleicht viele von uns so ein bisschen im Ohr haben, habe ich auch ganz bewusst die Übersetzung von Martin Luther gewählt. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Na, also das klingt doch richtig gut. Das klingt doch wirklich nicht schlecht. Das klingt doch so, als müsste es Hoffnung geben für Menschen, die überfordert sind. Und was als allererstes hier unmissverständlich klar wird und was wir als allererstes auch schon mal festhalten können, Gott überfordert dich und mich nicht. Gott überfordert uns nicht. Wenn wir überfordert sind, wenn wir uns überfordert fühlen, Gott ist nicht schuld dran. Gott nicht. Jesus distanziert sich davon, dass er oder der christliche Glaube dafür verantwortlich wäre, dass wir überfordert sind. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Die Überforderten, die Mühseligen, die Beladenen, sie sollen erquickt werden. Sie sollen Ruhe finden für ihre Seelen. Das ist das, was Jesus will. Das ist das, was Jesus anbietet. Ja, Überforderung ist vor allem eine seelische und keine körperliche Sache. Wenn man, ich weiß nicht, aber ich glaube schon, wenn man körperlich kaputt ist oder krank ist, dann gibt es in aller Regel doch schneller Abhilfe. Dann kann man sich vielleicht auch mit der Not irgendwie ein bisschen besser arrangieren. Aber ihr Lieben, wenn die Seele belastet ist, wenn die Seele beladen ist, dann ist das alles wirklich nicht so einfach. Doch Jesus will und Jesus kann unseren Seelen Ruhe geben. Er will erquicken, ein Wort, das wir heute nicht mehr so verwenden, aber es meint einfach erfrischen, erneuern, ermutigen, aufbauen und vor allem auch entlasten. Entlasten. Das ist es doch, wonach sich überforderte Menschen sehnen, nach Entlastung, nach Ermutigung, nach Ruhe für die Seelen. Nein, und nochmals nein, Jesus, der christliche Glaube überfordert uns nicht. Die Wurzeln für Überforderung müssen irgendwo anders liegen. Jesus überfordert uns nicht. Er ist viel mehr angetreten, um überforderten Menschen Ruhe, Erquickung, Balsam für ihre Seelen zu geben. Nun, Jesus gebraucht hier in seiner Gebrauchsanweisung drei Punkte, die uns helfen sollen gegen Überforderung. Erstens, kommt her zu mir. Zweitens, nehmt auf euch mein Joch. Und drittens, lernt von mir. Erstens, kommt her zu mir. Jesus lädt alle Überforderten zunächst dazu ein, zu ihm zu kommen. Wobei, also Einladung ist hier jetzt wirklich sehr nett formuliert. Im Griechischen steht hier wörtlich, auf geht's, kommt, so in Klammern noch zackig, Ausrufezeichen. Es ist eine dringende Aufforderung. Kommt her! Jesus ist der gute Hirte, der sich liebevoll und fürsorglich um seine Schafe kümmert. Er ist aber auch der sagen kann, jetzt komm halt einfach mal zu mir her. Bleib nicht sitzen, jammer nicht rum, wie schwer du es hast und wie belastet du bist. Bade bitte nicht in Selbstmitleid oder in der Auflehnung, was das Leben oder was Gott dir alles zumutet. Jetzt komm einfach erst mal her. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja? Es gibt tatsächlich Situationen in unserem Leben, wo Jesus nicht zu uns kommt. Wo Jesus nicht zu uns kommt, sondern wo Jesus wartet. Wo Jesus erwartet, dass wir uns auf den Weg zu ihm machen. dass wir zu ihm kommen. Und interessanterweise gilt das besonders bei Überforderung. Finde ich interessant. Bei Überforderung schleicht Jesus nicht vorbei, sondern er sagt, komm, du musst da raus, komm weg, komm zu mir. Was heißt es aber für uns heute, zu Jesus zu kommen? Nun, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt von dir und mir. Jesus ist der Auferstandene, der lebendige Herr. Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt von dir und mir. Er ist der Auferstandene, der Lebendige. Wir können im Gebet zu ihm kommen und seine Gegenwart suchen. Ja, wir können es uns bewusst machen im Gebet, dass Jesus ja schon längst da ist. Und dass er um uns herum ist und dass er ganz genau weiß, wie es uns geht. Und wir können einfach ihn ansprechen und sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Auch in der Bibel, vor allem natürlich im Neuen Testament und ganz besonders in den Evangelien, können wir Jesus Christus begegnen. In diesen Sätzen, die Jesus vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, begegnet er uns noch ganz genauso wie damals. Denn sein Wort ist lebendig, sein Wort ist aktuell, sein Wort ist präsent. In ganz besonderer Weise können wir auch zu Jesus kommen, beziehungsweise begegnen wir ihm vor allem aber auch in geistlicher Gemeinschaft. In geistlicher Gemeinschaft. Jesus selbst sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Wenn du zu Jesus kommen willst, dann komm in Gemeinschaft. Ihr habt es heute Morgen perfekt gemacht. Wenn du zu Jesus kommen willst, dann komm in geistliche, in christliche Gemeinschaft. Dort können wir Jesus in besonderer Weise begegnen. Nun weiß ich natürlich, dass das gerade in diesen wunderbaren Zeiten nicht so ganz einfach ist mit geistlicher Gemeinschaft. Aber also, ich sag mal, wo zwei oder drei, ey, das ist schon lang wieder erlaubt. Wo zwei oder drei, das war noch nie so richtig verboten, wenn man es genau nimmt. Und Gottesdienste und Hauskreise, auch zumindest online, auch das ist ja möglich. Weil wir verheißenermaßen in geistlicher Gemeinschaft Jesus begegnen, deshalb ist es so gut und so wichtig, eben gerade in den Gottesdienst zu gehen. Und ich sage jetzt mal, egal ob Präsenz oder online, in den Gottesdienst zu gehen. Und zwar regelmäßig, am besten jeden Sonntag. So hat es übrigens auch Jesus selbst gemacht und der gute Apostel Paulus auch. Jeden Sonntag, jeden Sabbat. Und deswegen ist es auch so gut und so wichtig, dass wir einen Hauskreis haben, eine Kleingruppe haben und wo wir auch regelmäßig hingehen. Warum? Weil dort Jesus zu treffen ist, weil er sich ganz besonders in diese Gruppe, wo zwei oder drei oder eben eine Kleingruppe oder der Gottesdienst, weil er sich da ganz besonders angekündigt hat, dass er dort zu finden ist, dass wir ihm dort begegnen können. Nein, ihr Lieben, ich sehe, einige rutschen so erschreckt jetzt runter. Es geht jetzt überhaupt nicht um irgendeinen Druck oder irgendwelche Dinge, die man als Christ tun und lassen muss. Es geht auf dem Hintergrund, zu Jesus zu kommen, um Entlastung zu finden. Es geht darum, im Leben Prioritäten zu setzen. Und da gehört es dazu, dass wir die Priorität setzen, zu Jesus zu kommen. Warum? Um Entlastung zu finden. Geistliche Gemeinschaft ist in besonderer Weise der Ort, wo Jesus zu finden, zu begegnen ist. Und damit zum zweiten Punkt. Das ist ja nicht alles, was Jesus sagt. Kommt her zu mir. Ach, kommt zu mir. Macht es euch gemütlich. Chillt erstmal ganz entspannt auf dem Sofa. Ach, ich weiß doch, wie fertig ihr seid. Das Leben ist entsetzlich anstrengend. Und dann noch, dann auch noch der Glaube mit dem ganzen Beten und Bibellesen und Kram. Ach, und mit dem Gottesdienst und Hauskreisgerenne, jetzt chillt erstmal. Nein, Jesus sagt, kommt zu mir und nehmt auf euch mein Joch. Na super. Was hilft gegen Überforderung? Eine neue Forderung. Jetzt sollen wir auch noch das Joch des Glaubens, das Joch Jesu auf uns nehmen. Na ganz prima. Aber was ist eigentlich ein Joch? Das gibt es ja heutzutage nicht mehr, zumindest jetzt nicht mehr so im Einsatz. Also zumindest nicht hier bei uns. Nun, ein Joch ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Pflug gespannt werden, beziehungsweise wurden. Heute macht das gewöhnlich der Traktor. Na super. Jetzt will Jesus von uns also noch, dass wir uns als Ochsen einspannen lassen, als Zugtiere, die noch mehr Last zu ziehen haben. Na herzlichen Dank. Aber Moment, wie ist das denn jetzt genau? Also wir sollen ja erstmal zu Jesus kommen und dann erst das Joch auf uns nehmen. Das heißt, Jesus muss da ja irgendwo in diesem Bild sein. Wo ist er? Sitzt er vielleicht auf dem Ochsenkarren, vielleicht noch mit der Peitsche in der Hand und fängt zugleich an, uns zu treiben und zu peitschen und schneller und mehr Last? Nein, natürlich nicht. Das passt ja überhaupt nicht zu Jesus. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen oder sich ziehen zu lassen, sondern Jesus ist gekommen, um selbst zu dienen, um selbst den Karren zu ziehen. Wo ist Jesus dann? Nun, ich bin überzeugt davon, dass die Ausleger recht haben, die meinen, dass Jesus hier in diesem Bild vom Joch, von dem damals ganz typischen Doppeljoch redet. Und dass dann aber nicht irgendein zweiter Ochse, irgend so ein anderer armer Christ an unserer Seite jetzt auch noch mit uns rumbuckelt, sondern dass da Jesus ist. Jesus ist der andere, der unter diesem Joch schon drunter ist und sagt, komm, komm, gemeinsam, wir zusammen. Jesus sitzt nicht auf dem Wagen und schwingt die Peitsche, er ist der Jochgenosse an unserer Seite. Sein Joch ist in gewisser Weise unser Joch und unser Joch ist sein Joch. Halten wir fest, Jesu Antwort auf Überforderung ist tatsächlich, komm unter mein Joch. Also Joch spricht definitiv nicht von Wellness-Wochenende. Es geht um kein Wohlfühl-Evangelium. Komm zu Jesus und dann ist Chillen angesagt. Dann läuft alles immer rund und prächtig und gut. Nein, es geht um ein Joch. Es geht um ein Joch. Das heißt, Jesus nimmt uns auch nicht alles ab. Der Karren muss gezogen werden. Das ist auf dieser Erde so. Der Karren muss gezogen werden. Das ist in diesem irdischen Leben so. Und so manches ist auf unserem Lebenskarren auch drauf, was unser Leben schwer macht. Und was uns mühselig und beladen macht. Und was uns alleine überfordert. Aber Jesus ist mit uns unter dem Joch. Wir sind unter seinem Joch und wir können zu 100% davon ausgehen, dass auf ihm mehr Gewicht liegt, die meiste Last liegt, dass er die viel größere, dass er die größte Last selbst zieht. Ich habe mir so überlegt, ich weiß es nicht, aber vielleicht, ich glaube, Jesus hätte vielleicht heute, weil uns das Joch doch nicht so ganz bekannt ist, vom Tandem gesprochen. Vom Tandem. Also beim Tandem profitiert eindeutig der Schwächere. Ne? Der hinten drauf sitzt und bremst. Nee. Beim Tandem, und so ist das auch gemeint von Jesus. Er ist der Stärkere. Und manchmal liegt das nur so halb drauf und eigentlich zieht nur Jesus. Und doch sind wir unter dem Joch. So. Nun reicht das aber immer noch nicht, nur zu Jesus zu kommen und auch sein Joch auf uns zu nehmen, unter sein Joch zu kommen. Noch etwas Drittes ist Jesus wichtig. Noch etwas Drittes gehört unbedingt auch in diese Gebrauchsanweisung gegen Überforderung hinein, nämlich lernt von mir. Lernt von mir. Nun, ich will mich nicht rühmen, aber da bin ich in gewisser Weise Experte. Also das kann ich definitiv zumindest bestätigen. Es reicht nicht allein, in die Schule zu kommen. Und sich das Joch des Unterrichts oder der Lehrer, sich darunter zu begeben, also das habe ich zumindest meistens gemacht, aber davon wird man kein bisschen schlauer. Also es geht darum zu lernen, nicht nur da zu sein, sondern zu lernen. Es geht darum zu lernen. Und so reicht es eben auch nicht, wenn wir wirklich Erquickung, wenn wir wirklich Entlastung brauchen, dann reicht es nicht, nur zu Jesus zu kommen und uns unter sein Joch zu begeben, sondern dann geht es vor allem auch darum, von Jesus zu lernen. Von Jesus zu lernen. Aber was sollen wir denn von Jesus lernen, um mit der Überforderung unseres Lebens besser zurechtzukommen? Demut und Sanftmut sollen wir lernen von Jesus. Demut und Sanftmut steht auf dem Lehrplan. Nun, gar keine Frage, darin ist Jesus das große Vorbild. Was bedeutet Demut? Immer auf dem Boden zu kriechen, immer zu ducken und alles über sich ergehen zu lassen? Nein, keineswegs. Das Wesentliche an der Demut ist, um die eigene Abhängigkeit von Gott zu wissen. Nochmal. Das Wesentliche der Demut ist, um die eigene Abhängigkeit von Gott zu wissen. Demut bedeutet, ein tiefes Wissen davon zu haben, dass ich abhängig bin von Gott. Man kann trotzdem ein sehr selbstbewusster Mensch sein, aber es ist eine feste Überzeugung, dass Gott uns geschaffen hat und deshalb einen Anspruch auf unser Leben hat und wir deshalb in tiefer Abhängigkeit von Gott leben. So, manchmal versteht man ja Dinge besser, wenn man sie nochmal umdreht. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut, Stolz. Das steht mir aber zu. Oder vielleicht auch, das haben wir uns verdient. Ja. Sätze, die heute unser Denken total stark prägen. Sätze, die wir überall hören. Ich sage jetzt nicht von wem, aber Prospekt, Lebensmittel, du kannst alles haben. Du kannst alles haben. Steht dir alles zu. Sätze, die uns, ich glaube auch uns fromme Christenmenschen, viel mehr prägen, als wir meinen oder denken. Das steht mir aber zu. Ihr Lieben, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das überhaupt bewusst ist oder nicht, Hochmut ist letztlich der Auslöser für Überforderung. Hochmut, das steht mir aber zu. Denn wenn ich ständig meine, das steht mir aber zu, zum Beispiel, dass es mir gut geht, dass in meinem Leben alles easy und in Ordnung sein muss, wenn ich ständig der Meinung bin, das haben wir uns verdient, dann bringt das eine im wahrsten Sinne des Wortes ruhelose Suche und Rennerei mit sich. Denn ich denke ja ständig, oh, das steht mir zu. Oder ich denke, das habe ich mir aber verdient. Und dann ist es nicht da. Und dann denke ich mir, Moment, das muss ich aber. Und jetzt will ich aber. Und das, du kannst alles haben, also will ich auch alles haben. Wenn ich aber demütig bin und in tiefer Abhängigkeit zu Gott lebe und alles, wie es nun mal kommt, aus seiner Hand demütig annehme, dann kann ich ganz ruhig bleiben. Dann kann ich ganz ruhig bleiben. Ruhe findet der, der demütig ist. Ruhe findet der, der demütig ist. Deswegen sollen wir Demut von Jesus lernen. Oh, Jesus, der hätte so viel Stress haben können in seinem Leben. So viel Stress, wenn er ständig nach seinen persönlichen Ansprüchen gelebt hätte. Wenn er ständig gesagt hätte, oh, das steht mir aber zu als Sohn Gottes, also bitte. Aber er war demütig, total demütig, in totaler Abhängigkeit von Gott. Alles hat er angenommen, wirklich alles, sogar den Tod am Kreuz. Er hat sich nicht dagegen gewehrt, er hat nicht ständig darauf beharrt, dass ihm als Sohn Gottes doch wahrhaft eine andere Behandlung zusteht, nein. War er deshalb ein schwacher Mensch, der ständig auf dem Boden herumgekrochen ist, vor lauter Demut? Nein, oh nein, in keinster Weise. Er war der stärkste und der selbstbewussteste Mensch, den diese Erde überhaupt jemals gesehen hat. Aber Jesus hat demütig, in totaler Abhängigkeit von Gott gelebt. Deshalb war er die Ruhe selbst, bis zum Tod am Kreuz. Deswegen hat er Kraft ohne Ende gehabt. Deswegen konnte er geben, geben, geben ohne Ende, ohne selbst auszubrennen, weil er demütig war. Und weil Demut das beste Mittel ist, die beste Einstellung gegenüber Forderung ist, sollen wir sie von Jesus lernen. Philipper 2, 5 bis 8, dort schreibt Paulus, seid so untereinander gesinnt, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er steht mir aber zu. Nein. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Ihr Lieben, Demut sollen wir von Jesus lernen. Demut steht auf dem Lehrplan, wenn wir der Überforderung des Lebens etwas entgegensetzen wollen. Nicht alles haben müssen. Nicht ständig denken, das steht mir aber zu. Das ist Demut. Und die entlastet so ungemein. Demütig aus Gottes Hand das Leben annehmen, wie es ist und wie es kommt. Auch gerade jetzt in dieser Zeit. Auch gerade jetzt in dieser Zeit. Das bewahrt für Überforderung. Demut und Sanftmut. Auch Sanftmut sollen wir von Jesus lernen. Nun, Sanftmut ist im Grunde genommen nur die Art und Weise, wie Demut sich ausdrückt. Nochmal. Sanftmut ist im Grunde genommen nur die Art und Weise, wie Demut sich ausdrückt. Eben nicht zu rebellieren. Das steht mir aber zu, dass es mir gut geht. Vielleicht ja auch Gott, das steht mir aber zu. Nein, sondern mutig und sanft alles aus Gottes Hand anzunehmen. Sanft, mütig. Wer demütig um seine Abhängigkeit von unserem guten Gott weiß, nimmt sanftmütig alle Umstände des Lebens aus seiner guten Hand. Und der findet Ruhe für seine Seele und ausreichend Kraft. Vielleicht auch das nochmal. Wer demütig um seine Abhängigkeit von unserem guten Gott weiß, nimmt sanftmütig alle Umstände des Lebens aus seiner guten Hand. Der findet Ruhe für seine Seele und ausreichend Kraft. Demut und Sanftmut, ihr Lieben, und das können wir bei und das können wir von Jesus lernen. Und deswegen ist das Jesu Gebrauchsanweisung gegen Überforderung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr für deine Liebe zu uns. Und ich danke dir so sehr für deine guten Gebrauchsanweisungen, damit unser Leben gelingt. Und ich danke dir so sehr, dass du uns kennst und dass du weißt, wie es uns geht. Jesus, und ich möchte jetzt einfach als allererstes beten, dass da, wo jetzt Schwachheit ist, wo Überforderung im Leben ist bei Einzelnen von uns jetzt, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Unterstützung, mit deiner Liebe durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, so wie wir es vorhin auch gehört haben, dass du füllst wieder ganz neu und uns von innen heraus stark machst. Jesus, ich danke dir aber auch für diesen Prozess, für diese Gebrauchsanweisung, die du uns an die Hand gibst. Ich danke dir, dass du uns immer wieder zu dir einlädst, gerade auch heraus aus aller Überforderung, aus allem Stress unseres Lebens. Und ich bitte dich, dass wir endlich kapieren, du legst keine Last auf uns, was uns das Leben schwer macht, sondern es ist so gut für uns, wenn wir zu dir kommen, im Gebet, im Bibellesen und in geistlicher Gemeinschaft. Wenn wir das an die erste Stelle setzen in unserem Leben, damit wir als entlastete Menschen leben können. Weil deine Gegenwart tut uns so gut wie nichts anderes. Jesus, ich bete aber auch, dass wir unter dein Joch wirklich kommen. dass wir da auch nichts verkennen und meinen, das Leben mit dir wäre so ein Wellness-Wochenende oder sonst irgendwas zum Chillen. Das Leben hat seine Lasten. Das Leben ist manchmal auch schwer. Aber du bist mit uns, du bist bei uns und du ziehst die größte Last. Und wir können ganz eng an dich ranrücken und merken, wie du ziehst und wie du hilfst, unser Leben, unseren Lebenskarren zu ziehen. Danke, Jesus, dafür. Jesus, und ich bete aber auch, dass wir es lernen, uns zu trennen von den Dingen, die uns so beeinflussen. Wo wir meinen, wir können alles haben, wir müssen alles haben, das steht mir zu, das haben wir uns verdient. Nein, Jesus, wir leben in ganz großer Abhängigkeit von unserem guten Gott. Und er teilt uns zu, er passt auf uns auf. Wir dürfen unser Leben einfach so annehmen, wie es ist. Wir müssen uns nicht so mühen, dass alles so super und so großartig ist. Danke, dass wir von dir Demut und Sanftmut lernen dürfen, Jesus. Und hilf, dass wir es wirklich einüben in unserem Alltag. Dass wir zur Ruhe kommen, dass wir entlastet werden, weil die allermeiste Last, die laden wir uns selber auf. Danke, Jesus, für deine Treue und deine Liebe. Danke für deine Hilfe, Demut und Sanftmut zu lernen, in großer Abhängigkeit zu dir, demütig und sanftmütig vor dir zu leben. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dabei hilfst. Und so mach uns zu befreiten Menschen. Mach uns zu Menschen, die nicht auch rumjammern und rumklagen und auch zu wenig Power haben. Du bist der Gott aller Kraft. Mach uns zu demütigen, sanftmütigen Menschen, die Kraft haben von dir, um Kraft auch im Umfeld weiterzugeben, um deine Kraft weiterzugeben. Gebrauche du uns in unserem Umfeld und segne du uns. Amen.